Wir haben vorhin einen Text gehört, den Karin uns vorgelesen hat über die Schöpfung. Und ich finde das so genial, dass im Anfang der Bibel Gott ja die Erde geschaffen hat, das Paradies geschaffen hat, die Menschen geschaffen hat. Und ein Thema, das von Anfang an ganz klar im Mittelpunkt steht, dort im Paradies, ist die Beziehung Gott-Mensch. Gott-Mensch. Ich finde das so toll, dass Gott den Menschen da in eine Beziehung mit hineinnimmt zu sich selbst. Und dann merkt Gott und sagt das, bringt das deutlich in diesen Versen zum Ausdruck, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Und er schafft dem Menschen noch ein Gegenüber. Er schafft sie als Mann und Frau. Wir sehen also diese zwei Ebenen, Gott-Mensch-Beziehung und nachdem Gott Adam und Eva geschaffen hat, diese Beziehung Mensch-Mensch. Die vertikale Ebene und die horizontale Ebene. Ist das nicht genial, diese zwei Beziehungsebenen? Ich werde heute Morgen so ein bisschen anhand von dieser Flipchart noch Dinge verdeutlichen. Ihr seht also hier die horizontale Ebene Mensch-Mensch und die vertikale Ebene Gott-Mensch. Dort im Paradies, das ging mir letztens so deutlich auf, als ich in Heinebach predigte, da hat Gott einfach eine perfekte Beziehungsebene geschaffen. Und da kommt schon bereits das nächste Bild rein. Die Beziehung Gott-Mensch und Adam und Eva. Und wir sehen dort, wo die Beziehung Gott-Mensch vorhanden ist, dort ist auch eine perfekte Beziehung zwischen Adam und Eva. Sie kommen miteinander zurecht. Und somit ist hier an diesem Kreuz die ideale Beziehungsebene gegeben. Die ideale Beziehungsebene. Dort, wo der Mensch Gott begegnet, ist auch die zwischenmenschliche Ebene gesichert. Der ideale Beziehungspunkt. Und als mir das so deutlich wurde, habe ich das mal ganz bewusst, dieses Bild auch, das Beziehungskreuz genannt. Weil uns das hilft, besser mit Gott und auch miteinander umzugehen. Und dort im Paradies, da gibt Gott dem Menschen einen gewaltigen Vertrauensvorschuss. Er gibt dem Menschen diesen Vertrauensvorschuss und setzt ihn auf die Erde und sagt, übernimm du die Verantwortung für die Erde. Du darfst sie verwalten, du darfst darauf Acht haben, du darfst sie entdecken und den Tieren Namen geben, darfst von den Pflanzen und so weiter leben. Ein gewaltiger Vertrauensvorschuss, den Gott uns gibt. Und Gott setzt damit den Menschen in eine Freiheit, die er uns gegeben hat. Aber wir kennen die tragische Geschichte. In dieser Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, entscheidet sich der Mensch, aus der Beziehung mit Gott herauszutreten. Die Geschichte von Adam und Eva, als sie dann von dem Satan versucht wurden, von der Schlange und als sie dann von den Früchten von dem Baum gegessen haben. Da entscheidet sich der Mensch, aus dieser Beziehung zu Gott herauszutreten. Warum? Aufgrund der Sünde. Ja, was heißt denn Sünde? Das Wort ist uns ja so fremd geworden. Schuld heißt das. Schuld, Trennung von Gott, ohne Beziehung zu Gott zu leben. Ohne Beziehung oder ohne gesunde Beziehung zum Mitmenschen zu leben. Und die Folge ist, der Mensch wird beziehungsunfähig. Oder beziehungsproblematisch. Wie zeigt sich das? Vielleicht lest ihr mal heute Nachmittag einfach so die ersten 3, 4 Kapitel der Bibel mal wieder durch, damit wir uns das neu vergegenwärtigen. Wie zeigt sich das? Plötzlich haben Adam und Eva Schuldgefühle. Sie haben plötzlich voreinander etwas zu verstecken. Und nicht nur voreinander, auch vor Gott. Sie verstecken sich und sie spielen Verstecken miteinander und vor Gott. Dieses schöne Kinderspiel, Versteckenspielen hier im Garten, in den Büschen, das fasziniert die Kinder und die Eltern. Plötzlich spielen sie Verstecken. Und die Folge ist konsequent: Gott muss den Menschen aus dem Paradies hinaussetzen. Und die Folgen zeigen sich ganz schnell im Kapitel 4 von Genesis, dem ersten Buch Mose, wo diese Beziehungsunfähigkeit sich weiter ausbaut, die bekannte Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel außerhalb des Paradieses leben jetzt, jeder hat seine Aufgabe, seinen Beruf, der eine für den Acker zuständig, der andere für die Tiere. Aber beide haben dieses Wissen in sich, da ist Gott, da ist ein höheres Wesen. Und beide, irgendwo versuchen sie das zu leben. Aber der krasse Unterschied, der eine ist mit dem Herzen dabei und vertraut sich Gott an. Der Abel, der das Opfer bringt und Gott dieses Opfer annimmt. Und Kain, der Bruder, der halbherzig dabei ist, halbherzig seine Gottesbeziehung lebt. Wahrscheinlich habt ihr jetzt so die eine oder andere Frage betreffs dieser Ereignisse, dann lest mal heute Nachmittag Hebräer 11, Vers 4. Da bringt der Schreiber des Hebräerbriefes das ganz deutlich zum Ausdruck, nämlich, dass es beim Kain nur um die Halbherzigkeit ging, der seine Beziehung zu Gott nicht gelebt hat. Und er lässt seinen Frust und seinen Ärger am Mitmenschen aus und bringt seinen Bruder um. Und das Beziehungskreuz ist auseinandergerissen. Dieses Beziehung, die Beziehung Mensch-Mensch wird nicht mehr von dem senkrechten Balken Mensch-Gott getragen. Der senkrechte Balken ist in Schieflage geraten. Eine gestörte Beziehung zu Gott, das sehen wir hier bei Kain und Abel. Die Frage ist für uns, wie kann dieses Beziehungskreuz wieder hergestellt werden? Das ist die Frage, die Gott zutiefst bewegt. Welche Fähigkeiten schenkt Gott uns, dass wir wieder in unsere gesunden Beziehungen hineintreten können und sie leben können? Und da möchte ich uns den Predigttext für heute lesen aus Jesaja 43. Die, die eine Bibel haben, dürfen es gerne aufschlagen. Ich muss mal gerade hier mein Bild ein bisschen heller stellen. Jesaja 43 ab Vers 1. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist. Und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Ich möchte heute Morgen einige Eigenschaften uns aufzeigen, die hier in diesem Text zum Ausdruck kommen, dass unsere Beziehungen wiederhergestellt werden können. Da gibt es noch mehr. Ich nenne nur mal 4 heute Morgen kurz. Die erste Eigenschaft, die Wertschätzung. Die Wertschätzung Gottes dem Menschen gegenüber im Vers 4. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und herrlich bist. Ist das nicht genial, liebe Gemeinde, dass Gott uns das zuspricht? Du bist wertgeachtet. Wer? Der Text sagt uns zunächst einmal, spricht er auf Jakob an. Und ich finde das so genial. Er nennt hier den Jakob, den Erzvater Jakob. Zunächst ist das eine Einzelperson, die hier angesprochen ist. Diese Person ist wertgeachtet. Und genauso darfst du wissen als Mensch heute im Jahr 2020, du bist wertgeachtet als einzelne Person. Gott sagt es dir heute Morgen. Aber nicht nur das, dass der Einzelne wertgeachtet ist. Er spricht hier von Israel. Und Israel ist ja auch der andere Name für Jakob, wo er ihn berufen hat und gesagt hat, ich mache dich zu einem großen Volk und ich nenne dich Israel. Und selbst als einzelnes Volk sind diese Menschen wertgeachtet. Und so sind auch die Völker dieser Welt vom Neuen Testament herkommen genauso wertgeachtet. Aber die Frage stellt sich jetzt als nächstes, wie kann Gott ungehorsame Menschen wertschätzen? Da musste ich denken an die Zeit, wo ich selber Kind war oder als wir selber Kinder hatten und sie erzogen haben. Als Vater, als Mutter, wenn ein Kind ungehorsam ist und irgendwas anstellt, irgendeinen Streich spielt oder irgendwelche Dummheiten macht, dann schimpft man auf der einen Seite mit dem Kind und weist es zurecht. Aber zugleich wissen wir als Vater und Mutter, bricht es uns das Herz, weil wir eine tiefe Liebe und Beziehung zu diesem Kind spüren. Der Ärger, der Zorn auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Liebe zu diesem Kind. Und das bringt Jesaja im Vers 1 zum Ausdruck. Dort sagt er nämlich, weil Gott die Erde geschaffen hat, weil Gott den Menschen geschaffen hat. Spürt ihr etwas von der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung? Gott ist zornig über die Sünde, weil der Mensch aus der Beziehung herausgetreten ist, aber zugleich hat Gott diese tiefe innere Liebe zum Menschen. Gott ist stolz auf diese Erde. Sie ist ihm wertvoll. Er in seiner Genialität, in seiner Kreativität. Die Vögel, vorhin beim Singen, sangen die Vögel so hinterher, so schön nach. Das ging mir richtig durchs Herz. Die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, die er nicht aufgeben möchte. Er hat alles in diese Erde investiert. Da können wir nur drüber staunen, über diese Wunder. Wie geht es dir, wenn du kreativ bist, wenn du etwas geschaffen hast? Wir sind ja neu in der Gegend und durften in ein Haus ziehen, das von dem Reinhold Knierim verwaltet wird. Und ich erlebe viel mit Reinhold zusammen. Das ist toll. Und dann erzählte er mir, was er zu Hause bei sich im Garten und im Haus so alles macht. Dann hat er mir letztens erzählt, er hat all seine Beete mit Steinen gesäumt, damit er nicht mit seinem Rasenmäher mehr in diese Beete reinfällt und absackt. Und jetzt kann er schön am Rand entlang mit dem Rasenmäher entlang fahren. Und er hat mit einer Begeisterung erzählt und einer Überzeugung, wie er sich investiert hat, in diese Beete zu säumen und was ihm das bedeutet. diese Überzeugung seiner Kreativität, seiner Fähigkeit, das hat ihn überzeugt. Und so ist das mit Gott zu dieser Erde, dass er uns liebt, für uns da ist. Diese Wertschätzung Gottes, diese Wertschätzung Gottes zieht sich wie ein ganz feiner roter Faden durch die ganze Bibel hindurch und wird immer deutlicher und immer klarer in der Bibel. Das fängt an gleich nach dem Sündenfall, wo er der Schlange den Kopf zertritt und schon angedeutet wird, ganz schwach, auf Jesus hin. Dann wird es angedeutet, und das finde ich so genial, bei Kain und Abel, wo der Kain plötzlich merkte, er ist schuldig. Und er weiß, er hat kein, jetzt wird ihn jeder Mensch hassen und er wird verbannt sein. Und er hat Angst um sein Leben und er denkt, jetzt werden die Menschen mich umbringen. Da setzt Gott ein Zeichen auf Abels Stirn und sagt, kein Mensch hat das Recht, dich umzubringen. Dann geht es weiter, dieser Faden der Wertschätzung durch die Erzväter hindurch und dann in das Volk Israel hinein und wird immer klarer und erreicht seinen Höhepunkt in Jesus Christus, wo Gott seine Liebe zeigt. In Johannes 15, Vers 13, einer meiner Lieblingsverse, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gebe für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Seht ihr, wie groß und deutlich dieser Beziehungsfaden Gottes zu uns Menschen wird? Ist das nicht ein Zeichen, wie deutlich Gott uns schätzt? Und darum kann ein Paulus sagen im Philipperbrief, Kapitel 2, tut nichts aus eigener Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das hat Jesus für uns getan. Er hat alles verlassen, hat uns so wertgeschätzt, dass er sein Leben gegeben hat. Was für eine Wertschätzung Gottes für uns Menschen. Die zweite Eigenschaft, die Jesaja zum Ausdruck bringt, er hat das Lösegeld bezahlt. Gott hat kein Problem. Gott hat ein Problem. Dieses Beziehungskreuz ist eben gestört. Zerstört. Aber er liebt die Menschen ja so sehr. Und wie kann er dieses Beziehungskreuz wiederherstellen? Vers 1 sagt er, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Wie genial. Wir haben vorhin Berichte gehört von Operationen, von anstehenden Operationen. Wenn eine Operation erfolgreich ist, was macht das mit dir? Dann bist du dankbar, weil du erlöst bist von diesem Problem. Und Gott sagt, dieses Beziehungsproblem, was gestört ist, ich erlöse den Menschen draus. Das ist doch genial, liebe Gemeinde. Da können wir Halleluja rufen und Amen sagen. Ich habe dich erlöst. Und im Hebräischen ist hier so ein schönes Wort verwendet, erlösen, das heißt, der Preis ist bezahlt. Und da steckt noch mehr in diesem hebräischen Wort drin. Da steckt drin, so wie damals der Noah, die Eiche Noah auf der Außenseite und Innenseite mit Pech bezogen hat. Das war der Auftrag Gottes, den er ihm so mitgeteilt hat, damit das Wasser nicht eindringt, damit sie wasserdicht ist. Und so hat Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Unser Leben ist überzogen mit seinem Blut, das schützt uns, dass die Sünde uns nicht mehr schaden kann, uns nicht vernichten kann. Jesu Tod, Jesu Blut für uns vergossen am Kreuz, das deckt unsere Schuld zu. Wir sind frei. Wir sind frei. Ich möchte hier zwei, drei Verse lesen aus Epheser. Epheser 2. Ja. Ich muss es gerade hier aufschlagen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Ganz geniale Verse von Paulus uns festgehalten. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aus Gottes Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Das Geschenk der Gnade, dieses Geschenk der Gnade, das Gott uns in Christus gegeben hat, wenn wir das annehmen, für unser Leben uns zu eigen machen, dann dürfen wir wieder in diese Beziehung mit Gott treten. Gott, der uns geschaffen hat. Wir denken immer, wir müssen zurückkehren in die guten Werke. Aber nein, Gott möchte, dass wir mit einem Herzen für ihn leben, wie der Abel es gelebt hat. Und Christus allein hat uns dazu befähigt, dass wir in seinen Wegen wandeln können. Und somit ist das nächste Bild Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, stellt die senkrechte Beziehung wieder her, hat das Lösegeld bezahlt. Und jetzt kann diese senkrechte Beziehung Gott-Mensch wieder bestehen. Und wenn ich in dieser Beziehung zu Gott lebe, dann wird der horizontale Balken, die horizontalen Beziehungen zwischen den Menschen und mir wieder ins Lot gebracht und wird von dem Balken Gott-Mensch getragen. Zieht mal bei einem Kreuz den senkrechten Balken raus. Der poltert zu Boden. Der fliegt auf den Boden und bleibt so irgendwo auf dem Boden liegen und die Menschen trampeln drauf herum. Aber durch Christus kommt die horizontale Ebene wieder ins Lot. Erlöst durch Christus. Die Balken sind wieder zusammengeführt, dass eben die gehaltenen Beziehungen wieder neu wachsen können durch Christus. Wir sind erlöst. Ich habe den Preis bezahlt. Die dritten Eigenschaften, die fließen dort ganz natürlich heraus. Da heißt es dann, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Letztens haben wir die Kinder gehütet, ganz am Ende der Zeit von Eiermanns. Da baten sie uns, dass wir die Kinder mal hüten, dass sie mal ihre Sachen packen können, ungestört. Und das war einfach wieder toll, mit den Kindern im Sandkasten zu spielen und Kinder zu erleben. Wir haben ja noch keine Enkelkinder. Und von daher war das was ganz Besonderes. Und dann wurde mir plötzlich wieder bewusst, wenn hier ein Kind schreit, dann bin ich nicht interessant für dieses Kind. Dann ist nur noch der Vater und die Mutter interessant. Und dann ruft das Kind nach Vater und Mutter. Und das Kind ist desorientiert. Wo sind Vater und Mutter? Und dann ruft die Mutter oder der Vater. Und plötzlich fängt sich das Kind wieder an zu orientieren und seinen Weg zu finden. Es rennt zu dem Kind in die Arme. Wir haben es in einem der Lieder gesungen. Wie ein Kind renne ich her in deine Arme. Orientierung. Sinn findet das Kind. Wir als Menschen finden wieder Orientierung und Sinn im Leben durch Christus, der uns mit Namen beruft, der uns mit Namen ruft. In Südafrika, die Tina kennt es und der Rolf vielleicht auch, diese 11-stelligen ID-Nummern, die auf dem Personalausweis stehen, die muss man in Südafrika bei jeder Hinz- und Kunstgelegenheit angeben und die kennt man auswendig. Und die fängt immer mit dem Geburtsdatum an. 59.09.29 fängt es immer an, die kennt man schon auswendig. Ich bin nicht so eine Zahl. Bin eine fremde Person, dem ich meine Nummer so aufzähle. Gott ruft mich mit Namen. Er ruft mich nicht mit dieser Nummer. Gott ruft dich mit Namen. Im Vers 1, da ist eine faszinierende Reihenfolge. Da kommt als erstes, fürchte dich nicht, der Trost. Dann folgt der Zuspruch, ich habe dich erlöst. Und aus diesem Erlöst kommt ein zweiter Zuspruch, du bist mein. Und damit ist das Beziehungskreuz wiederhergestellt. Du bist es wert. Gott stellt das Beziehungskreuz in deinem Leben wieder her. Ich möchte zum Schluss der Predigt ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben erzählen. Es war vor vielen, vielen Jahren in unserer ersten Gemeinde in Kapstadt. Ich habe eine feine, liebe Frau und wir verstehen uns sehr gut. Aber wie das natürlich ist, wir haben auch unsere Konflikte. Und ich musste mich zurückerinnern an diese Jahre dort in Kapstadt. Da hatten Heike und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging, einen massiven Konflikt miteinander. Und wir sind wirklich, jeder beharrte auf seiner Meinung und wollte sich durchsetzen. Und ich merkte hier, sie verhärtet ihr Herz und ich verhärte mein Herz. Und ich wusste, hier sind wir an einem Punkt, da müssen wir andersweitig Lösung kriegen. Und dann musste ich mich plötzlich besinnen, an Gott denken. Ich hatte mal für mich so ein Motto eine Zeit lang im Leben als Ziel gesetzt, wenn du in eine Krise gerätst oder in einen Konflikt gerätst, zähle erst bis 10 oder beiß die Zähne zusammen. Und dann habe ich zu Heike gesagt, stopp. Lass uns aufhören zu argumentieren. Wir setzen uns jetzt erst hier in unsere beiden Sessel im Schlafzimmer und beten miteinander. Und war das schwer, in so einer Konfliktsituation sich hinzusetzen und zu beten. Und dann haben wir miteinander gebetet. Heike hat von ihrem Herzen aus gebetet. Ich habe aus meinem Herzen heraus gebetet. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, Martin, nimm dich zurück und höre auf Heike, damit sie ihre Stellung erklären kann. Und dann kann ich meine Seite erklären. Wir kamen zur Ruhe, haben die Sache durchgesprochen und haben einander wieder gefunden. Warum? Weil wir uns an Gott gewandt haben. Die senkrechte Beziehungsebene gepflegt haben. Plötzlich merkten wir, wie der horizontale Balken wieder ins Lot kam, der drohte zu kippen. Oder auf den Weltmeeren, wenn so ein Balken drauf herumschwimmt, der wird hin und her gerissen über die Wellen hinweg. Durch Christus kam es wieder ins Lot. Ich möchte uns eine Aufgabe mitgeben. Ich bin ja ursprünglich, wie manche von euch hier, Lehrer von Beruf gewesen. Vor vielen Jahren, lang ist's her. Ich möchte dich heute Morgen einladen. Überprüfe deine Beziehungskreuze. Zum einen natürlich der senkrechte Balken zu Gott. Aber überprüfe ebenso die horizontalen Beziehungsebenen. Und dann überlege mal, wo sind Menschen in meinem Leben, mit denen ich lange nicht gesprochen habe? Wo sind Menschen in meinem Leben, denen ich aus dem Weg gehe, die ich meide? Wo sind Menschen in meinem Leben, die mich irgendwo stören und irritieren oder verärgert haben? Und ich möchte sagen, du musst nicht gleich das alles ins Lot bringen. Wenn es passiert, ja, schön. Aber ich möchte dich einladen, zunächst einmal nur einen ganz kleinen Schritt zu wagen. Rufe diese Person mal an oder sprich in dieser Woche sie mal an und sage ihr nur eine gute Sache, etwas Positives. Als ein erster Schritt, dass der horizontale Balken wieder ins Lot kommt. Sag ihm oder ihr nur mal etwas Positives. Ein Wort der Wertschätzung, wie Gott es im Jesaja gemacht hat. Sag es ihm oder ihr. Und ich bin sicher, wenn du das machst, wird das mit der Zeit weitere Folgen mit sich bringen, dass Beziehungen wieder anfangen zu heilen und der Balken ins Lot kommt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, deine Liebe zur Schöpfung ist gewaltig. Diese Beziehung, Unfähigkeit, für die der Mensch sich entschieden hat, ist eine Tragik. Und deshalb bist du zornig mit uns und hast das Recht dazu. Aber auf der anderen Seite brennt deine Liebe für den Menschen. Danke, Herr! Und du möchtest diese Beziehungsebene wiederherstellen. Und darum hast du deinen Sohn gegeben. Danke für dieses große Geschenk, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, Herr. Dass wir in dir durch Jesus wieder in eine gesunde Gott-Mensch-Beziehung treten dürfen. Danke, Herr. Und dort, wo wir das nötig haben, schenke du uns die Kraft, in dieser Beziehung Gott-Mensch neu einzutreten, Herr. Und in einem zweiten Schritt bitten wir dich, Herr, wenn wir merken, dass unsere horizontalen Ebenen nicht mehr stimmen, dass durch die Gott-Mensch-Beziehung wir auch wieder in geheilte Beziehungen zueinander treten dürfen, dass auch unsere menschlichen Beziehungen wieder ins Lot kommen, Herr. Schenke du es uns. Das bitten wir dich für unsere Gemeinden hier in Brach und auch in Heinebach, Herr. Wir haben es so nötig. Und wir danken dir, dass wir jetzt mit dir und neuer Hoffnung und neuem Mut in diese Woche gehen dürfen, weil wir wertgeschätzt sind von dir. Das hast du uns gezeigt. Danke dafür. Und so segne du uns. Amen.